Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge des Geldtipp-Podcasts. Eurem Podcast rund um kluge Geldanlagen und finanzielle Freiheit, sagen Ralf, der Fuchs, und
Stefanie, das Pferdchen.
Für die heutige Ausgabe haben wir uns ein politisches Thema und seine Auswirkungen für die Geldanlage ausgewählt. Es besteht ja bekanntlich die Angst, dass die amerikanische Wirtschaft an Schwung verliert. Und diese Angst hat einen Namen: Kamala Harris. Sie wurde anstelle von Joe Biden, dem amtierenden Präsidenten, zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ernannt. Sie hat ein linkes Programm, was den Märkten gemeinhin nicht so gefällt. Und sie hat den Abwärtstrend der Demokraten gestoppt, vielleicht sogar gedreht. Das mindert wiederum die Aussichten von Donald Trump, der schon wie der sichere nächste Präsident erschien. Stefanie, wie wahrscheinlich ist es für dich, dass Donald Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus einzieht?
Im Moment glaube ich, dass es immer noch wahrscheinlicher ist, dass Donald Trump der nächste Präsident ist. Zwar haben die Demokraten aufgeholt, aber ich glaube, sie haben noch nicht überholt. Hätten sie Biden weiter als Kandidaten belassen, dann wäre ich mir sicher gewesen, dass Trump zu 80% gewinnt. Jetzt müssen wir uns durch die neue Konstellation auch mit der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihren möglichen Auswirkungen auf die Märkte beschäftigen. Ralf, welche kurzfristigen Auswirkungen erwartest du denn unmittelbar nach der Wahl der beiden Kandidaten? Müssen wir uns dann auf stärkere Schwankungen wieder einstellen?
Die haben wir jetzt schon jetzt, Stefanie. Also ich denke, die Märkte werden noch eine Zeit lang schwanken, aber keiner der beiden Kandidaten überrascht ja bei einem Wahlsieg die Märkte. Bestenfalls die Tage und vielleicht 2 Wochen um den Wahltermin herum könnte ich mir vorstellen, dass die nochmal von erhöhter Volatilität geprägt sein werden. Was erwartest du denn jetzt aber, Stefanie, von einem, du sagtest ja, dass für dich der wahrscheinlichere Wahlsieger Donald Trump?
Also ich erwarte von Donald Trump, dass er die Steuern senken wird, dass er die Zölle für ausländische Produkte erhöhen wird und dass er Grenzkontrollen einführen wird. Und mit diesen Maßnahmen wird er die Inflationsrate in den USA anheizen. Zugleich wird er Regulierungen abbauen, insbesondere im Umwelt- und im Finanzbereich. Sehr gespannt bin ich darauf, wie er den Russland-Ukraine-Krieg über Nacht durch einen Deal, wie er ja immer sagt, beenden will. Mir persönlich fehlt die Fantasie, wie das gelingen soll. Aber vielleicht ist ein unkonventioneller Politiker ja genau der Richtige, um das festgefahrene Denkmuster in Bewegung zu bringen. Also da bin ich sehr gespannt. Ralf, welche Auswirkungen hatte denn in deinen Augen eine zweite Amtszeit von Donald Trump auf die Stimmung an den Kapitalmärkten?
Meiner Ansicht nach könnte Trumps Ansatz der Steuersenkung und Deregulierung die Märkte zunächst positiv beeinflussen, da das ja die Unternehmensgewinne steigern hilft und auch dann zu einem Anstieg der Aktienkurse beitragen kann. Außerdem denke ich, dass mit umfangreichen Infrastrukturprojekten zu rechnen ist, die ebenfalls zunächst mal positiv auf die Märkte wirken könnten. Dann muss man aber auch wiederum die Risiken betrachten. Also da gibt es ja einmal Trumps protektionistische Handelspolitik, mögliche Spannungen mit China oder noch stärkere Spannungen, muss man ja sagen. Das könnte Unsicherheit bringen und auch Schwankungsanfälligkeit an den Märkten erzeugen. Das heißt, die Schwankungen können schnell zunehmen. Und dann hat er auch eine sehr aggressive Rhetorik oft. Und er ist nicht gut berechenbar. Das kann Vor- und Nachteile haben in der Außenpolitik. Jedenfalls unvorhersehbare politische Entscheidungen können auch für Unruhe auf den Märkten sorgen. Und auch die USA, das ist nun mal so, können das Geld nicht unbegrenzt, ungestraft drucken. Im Moment tun sie es ja noch, aber auch das hat irgendwann mal ein Ende. Man weiß nur nie so genau, wann die Märkte die Reißleine ziehen. Stefanie, was würde denn aus deiner Sicht bei einem Wahlsieg von Kamala Harris an den Märkten passieren?
so viel positiver für die Märkte als Donald Trump ist sie leider auch nicht. Sie verfolgt ja eine ganz andere Wirtschaftsagenda, auch eine andere als Joe Biden, dessen Vize sie ja gerade noch ist. Harris will vor allen Dingen Geringverdiener, Frauen, kleine Unternehmen und die Mittelschicht unterstützen. Also sie macht eher eine linke Wirtschaftspolitik. Ihre Pläne umfassen bezahlten Familienurlaub, bezahlbare Kinderbetreuung und Maßnahmen zur Senkung der Arzneimittelpreise. Während diese Maßnahmen langfristig durchaus zu einer stabileren und gerechteren Gesellschaft führen können, sind sie aus Sicht der Märkte weniger vorhersehbar. Und alles, was unberechenbar ist, das mögen die Märkte ja nicht. Harris unterstützt höhere Steuern für Unternehmen und wohlhabendere Haushalte. Das könnte ebenso auf Skepsis stoßen wie ihre Unterstützung für mehr Umweltschutz. Sie setzt sich zum Beispiel für den Green New Deal der EU ein. Sie will Fracking in den USA verbieten. Das wird nachhaltige Investitionen beleben, sich aber negativ auf traditionelle Energieunternehmen auswirken und die Energiepreise weiter in die Höhe schieben. Das könnte die Angst vor einer Rezession anfachen. Ralf, erstmal noch eine Frage. Was ist für dich denn die größere Wahrscheinlichkeit, Harris oder Trump? Und was heißt das dann in der Zusammenfassung?
Ich sehe es wie du. Ich gebe immer noch Trump die etwas größeren Chancen, den Wahlsieg davonzutragen. Du hast ja auch schon gesagt, die Angst vor einer Rezession anfachen. Das ist bereits passiert. Harris hat, glaube ich, diese Angst vor der Rezession zumindest jetzt bestärkt. Die war ja auch vorher schon da. Insgesamt denke ich, dass man bei zwei schwierigen Kandidaten im Weißen Haus nach einer Wahl von Donald Trump tatsächlich aus wirtschaftlicher oder anlagetechnischer Sicht zunächst eine positivere, aber auch wahrscheinlich noch schwankungsanfälligere Marktstimmung erwarten darf. Das würde zumindest auch den historischen Erfahrungen entsprechen. Oft wurde ja der Wechsel von einem demokratischen zu einem republikanischen Präsidenten, wie wir ihn dann hätten, durch eine Aktienrallye begleitet. Bei einer Wahl von Harris hingegen würde ich eher glauben, das gibt gemischte Reaktionen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und vor allen Dingen im Vorfeld eine größere Unsicherheit, vor allen Dingen wegen der Steuer- und Umweltpolitik. Das ist eine Unsicherheit, die sich jetzt schon bemerkbar macht. Und der Herbst, das spielt ja immer zusammen, solche Aspekte. Der Herbst ist ja eh immer eine unruhige Zeit. Das könnte, je stärker die Dame wird in den Umfragen, diese Unsicherheit nochmal zusätzlich bestärken. Stefanie, welche Aktien würden denn von einem Präsidenten Trump profitieren? Was glaubst du?
Wie gesagt, rechne ich ja mit einer Art Deregulierungskampagne von Trump, wenn er ins Amt nochmal kommt. Das wird insbesondere die Ölfirmen oder die Energieunternehmen und die Banken betreffen und die werden davon profitieren. Um das mal in Namen zu fassen, also ich könnte mir vorstellen, dass ExxonMobil und Chevron auf der Seite der Energieunternehmen profitieren würden und die Bank of America und Wells Fargo bei den Banken. Daneben erwarte ich, dass wir eine Rallye an den Kryptowährungsmärkten sehen werden. Donald Trump war ja lange skeptisch gegenüber diesen neuen Digitalwährungen. Inzwischen nimmt er aber Wahlkampfspenden an und das ist schon, also Wahlkampfspenden in Kryptowährungen. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass er seinen Spendern, wenn er denn ins Amt kommt, auch was Gutes tun will. Ralf, wie sieht das denn bei Aktien aus, die von Kamala Harris profitieren könnten?
Ja, Ölfirmen und Banken sicher nicht, Stefanie. Aber Retailer, ich sag mal so Walmart oder Konsumartikel, die könnten dann profitieren, wenn die Mittel- und Unterschicht mehr Geld in der Tasche hat. Auch die Produzenten von erneuerbaren Energieanlagen dürften sicher zulegen. Ebenso auch Pharma- und Medizintechnikunternehmen. Davon würde ich ausgehen. Stefanie, welche Entwicklung erwartest du auf den Immobilienmärkten? Auch die spielen in den USA eine sehr, sehr wichtige Rolle und strahlen ja auch dann immer letztlich ja sogar auf den Kredit- und Bankensektor aus. Wie sieht das unter den beiden verschiedenen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten aus?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also die Politik von Trump, der Deregulierung und der Steuersenkung könnte die gewerblichen Immobilienmärkte positiv beeinflussen. Ein allgemeines Wirtschaftswachstum durch seine Politik könnte die Nachfrage nach gewerblichen Immobilien erhöhen, insbesondere bei Büro- und Einzelhandelsflächen. Niedrigere Steuern könnten das verfügbare Einkommen der Haushalte erhöhen, was sich dann wieder positiv auf den privaten Immobilienmarkt auswirken könnte. Investitionen in Infrastruktur könnten die Attraktivität bestimmter Regionen steigern und so die Nachfrage nach Wohnimmobilien nochmal erhöhen. Allerdings besteht in der Folge die Gefahr einer wieder anspringenden Inflation und damit von Zinserhöhungen durch die Notenbank. Das ist wiederum Gift für die Immobilienmärkte. Also keine ganz eindeutige Antwort. Was erwartest du denn von einer Präsidentin Kamala Harris und ihre Reaktion auf die Immobilienmärkte oder ihre Auswirkungen auf die Immobilienmärkte?
Du hast es ja schon aufgezeigt und angedeutet. Das ist halt ein extrem komplexes Thema, wo sehr viele Wechselwirkungen bestehen. Aber ich versuch's mal. Also Harris' Unterstützung für die strengere Umwelt- und Arbeitsmarktregulierung, sie steht ja eher auf der anderen Seite als Trump da, das könnte aber die Kosten für gewerbliche Immobilienentwickler erhöhen. Das wiederum wird eher die Investitionsbereitschaft beeinträchtigen in diesem Sektor. Dann unterstützt sie den Green New Deal. Das wiederum kann Investitionen in nachhaltige Bauprojekte fördern und auch hier eine neue Dynamik im Markt für diese grünen gewerblichen Immobilien schaffen. Also Stichwort Wärmeisolierung und alternative Klimaanlagen, Heizungsanlagen etc. Dann ja, Maßnahmen wie bezahlbare Kinderbetreuung, Senkung der Arzneimittelpreise, das kann das verfügbare Einkommen von Geringverdienern erhöhen und das wiederum auch deren Fähigkeit steigern, höhere Mieten zu bezahlen und in bessere Wohnviertel zu ziehen. Dann haben wir Steuererhöhungen für wohlhabende Haushalte möglicherweise. Das wiederum wird dann eher die Nachfrage im oberen Segment des privaten Immobilienmarkts dämpfen. Also ist etwas holzschnittartig, glaube ich, was wir hier nur bieten können. Aber dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie komplex das für den Immobilienmarkt ist und welche unterschiedlichen Auswirkungen sich da ergeben können. Aber ist denn mit den Überlegungen der beiden Kandidaten bezüglich des Dollar? Also wie sind denn da die voraussichtlichen vermutlichen Auswirkungen?
Das ist leider nicht viel weniger komplex als die Immobilienmärkte. Also zum einen könnte die expansive Fiskalpolitik von Trump dazu sorgen, dass das Vertrauen in die US-Wirtschaft gestärkt wird. Das könnte zumindest am Anfang seiner erneuten Präsidentschaft den US-Dollar stärken. Auch Steuererleichterungen und Deregulierung könnten ausländische Investitionen in den US-Dollar anziehen und damit US-Vermögenswerte stärken. Das dürfte den Dollar gegenüber anderen Währungen ebenfalls stärken, insbesondere gegenüber dem Euro. Allerdings ist bei Trump ja auch zu erwarten, dass es eine konfrontative Handelspolitik gibt. Und das ist aus Währungssicht auf jeden Fall zweischneidig. Denn Handelskriege zum Beispiel mit China oder auch Europa könnten den Dollar belasten. Das könnte auf der einen Seite die Rolle des Dollar als sicheren Hafen stärken. Auf der anderen Seite könnten Inflationsgefahren durch die höheren Defizite und höhere Steuern, deren höhere Zölle entstehen. Das ist also, wie gesagt, alles insgesamt zweischneidig. Und es hängt auch noch davon ab, wie die Fed sich da in diesem Spiel positioniert und wie sie reagiert. Ralf, ist es bei einer Kandidatin oder einer Präsidentin, genauer gesagt Kamala Harris, einfacher, was mit dem Dollar passiert?
Nö. Also, ja, die Dame will höhere Steuern dann für Unternehmen, für wohlhabende Haushalte. Ich denke mal, das wirkt sich eher aus mit einer gewissen Skepsis gegenüber dem Dollar. Aber man muss ja immer sagen, wir reden ja immer über Währungspaare. Ne? Man kann ja sowieso nicht eine Währung für sich betrachten, sondern immer im Verhältnis zu einer anderen. Und diesen Komplexitätsaspekt, den wollen wir jetzt hier gar nicht reinbringen. Aber das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Wir gucken jetzt nur sehr einseitig auf das, was auf den Dollar wirkt, was auf eine andere Währung dann wirkt, wie etwa den Euro in dem gleichen Moment. Das müsste man ja in der Wechselwirkung auch noch betrachten. Das können wir hier natürlich gar nicht tun. Aber Investoren könnten bei Harris befürchten, dass all diese Maßnahmen, die sie davor hat, das Wirtschaftswachstum bremsen und das wiederum belastet den Dollar, also drückt eher dessen Kurs gegenüber anderen Währungen. Und dann wird natürlich, das sind einmal die Erwartungen und die Ankündigungen. Wir wissen alle, nach der Wahl sehen die Dinge oft ganz anders aus. Was tun die beiden dann tatsächlich? Das wird man dann erst noch sehen müssen. Wir sind ja noch im Bereich der Spekulation auf Basis dessen, was bisher von den beiden erzählt und wurde und bekannt geworden ist. Ja, Stefanin, jetzt hast du schon die Rolle der Fed erwähnt und die ist ja sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Sie ist von den Republikanern insbesondere ja sogar schon in Frage gestellt worden, also ihre Unabhängigkeit. Und was heißt das jetzt bei einer weiteren Amtszeit von Donald Trump?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. In seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump ja mehrfach die Fed kritisiert und auch ihren Vorsitzenden. Und er hat schon damals versucht, Einfluss auf die Politik der Fed zu nehmen. Bei einer möglichen zweiten Amtszeit könnte er diese Tendenz verstärken. Zumal Donald Trump im Jahre 2026 den Nachfolger von Jerome Powell als Fed-Chef bestimmen dürfte. Und schon im April berichtete das Wall Street Journal darüber, dass eine kleine Gruppe der Trump-Verbündeten ein fast 10-seitiges Dokument erstellt hat, das eine politische Vision für die Zentralbank skizziert. Danach argumentiert die Gruppe, dass Trump bei Zinsentscheidungen konsultiert werden möchte und die Befugnis haben möchte, Powell vor Ablauf seiner Amtszeit im Jahr 2026 zu entlassen. Das wäre ein massiver Eingriff, der bislang beispiellos in der US-Geschichte wäre. Eine andere Gruppe, die von der Conservative Heritage Foundation organisiert wird, hat ebenfalls eine Liste von Initiativen vorgelegt, um den Einfluss der Fed in einer zweiten Trump-Regierung zu begrenzen, also praktisch der umgekehrte Wirk. Und da könnte insgesamt leider das Vertrauen in die Fed leiden und mit ihr der Dollar. Auch das wieder ein Aspekt, der auf den Dollar ausstrahlt. Anders bei Kamala Harris, da wird erwartet, dass sie fest zur Fed stehen wird und damit auch zur Stärke des Dollar. Allerdings könnte bei ihr die US-Währung unter den geplanten Steuererhöhungen leiden. Also beides nicht so ganz eindeutig. Ralf, du hast gesagt, es hängt immer an Währungsbahnen, also den Dollar alleine zu betrachten, hilft wenig. Was heißt denn das für den Euro?
Ja, die Amerikaner sind natürlich ein wichtiger Außenhandelspartner für die Europäer, insbesondere auch für die deutsche Wirtschaft. Und der Euro laboriert ja schon ziemlich an den Problemen der Eurozone. Da haben wir geradezu ein politisches Interregnum. Wir haben keine wirklich starken nationalen Persönlichkeiten, die Europa führen könnten. Und aus Brüssel wird Europa eben nicht geführt, sondern mehr oder weniger verwaltet. Dann haben wir ja einen starken national ausgerichteter Parteien, eine gewisse oder eine generelle Wirtschaftsschwäche, die demografischen Probleme, vor denen Europa steht. Also ich glaube nicht, dass der Euro mittel- und auch längerfristig dem Dollar irgendwo Paroli bieten kann. Und da ist es schon egal, wer US-Präsident wird, Stefanie. Wie werden denn aber jetzt dann die Anleihemärkte auf die beiden Kandidaten reagieren? Hast du da eine Idee?
Ja, auch da gibt es leider nicht nur positive Nachrichten, denn bei beiden Kandidaten, egal ob Trump oder Harris, ist mit einer Expansion der Staatsschulden zu rechnen. Und das bedeutet erhöhte Inflationsrisiken. Eine steigende Staatsverschuldung könnte zu einem höheren Angebot an Staatsanleihen führen, was die Zinssätze in die Höhe treiben würde. Dies könnte die Anleiherenditen erhöhen und die Preise der bestehenden Anleihen senken. Also dafür wäre es negativ. Ralf, was erwartest du denn bei der Technologie oder beim Technologiesektor unter den beiden möglichen Präsidentschaftskandidaten?
Ja, das ist ja im Moment der zentrale Sektor in der US-Wirtschaft, der ja auch zuletzt enorm die Aktienkurse getrieben hat, aber jetzt natürlich auch, je höher es nach oben geht, desto tiefer kann der Fall sein. Aber da weniger Regulierung durch den Präsidenten Trump könnte besonders positiv für große Technologieunternehmen sein. Sie hätten geringere Compliance-Kosten, flexibleres rechtliches Umfeld und auch Unternehmen, die Komponenten aus China beziehen oder dort produzieren lassen, die müssten auch hingucken, denn die könnten durch Zölle und Handelskonflikte dann wiederum beeinträchtigt werden in ihrem Tun und in ihrer Produktion. Ja, und bei einer Präsidentschaft von der Kamala Harris, da würden eben Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und da auch Technologieführer und Produzenten umweltfreundlicher Technologien profitieren, denke ich mal. Wie sieht's aber im Gesundheitssektor aus? Auch der spielt ja eine sehr, sehr wichtige Rolle in den USA.
Ja, da bleibt sich Trump treu. Auch da fordert er eine umfassende Deregulierung und marktorientierte Lösung. Er hat sich auf jeden Fall für die Abschaffung von Obamacare eingesetzt und bevorzugt, wie gesagt, marktbasierte Alternativen. Eine Fortsetzung dieser Politik könnte die Profitabilität von privaten Krankenversicherungen und Gesundheitsdienstleistern steigern, da weniger staatliche Eingriffe und Vorschriften zu niedrigeren Betriebskosten führen würden. Trump hat aber auch Initiativen zur Senkung der Medikamentenpreise gestartet, einschließlich Maßnahmen zur Förderung des Wettbewerbs und der Einfuhr günstigerer Medikamente aus dem Ausland. Und an dem Punkt ist er sich sogar fast einig mit Kamala Harris, die ähnliche Maßnahmen fordert. Diese Maßnahmen können insgesamt den Druck auf die Pharmabranche erhöhen, was die Margen schmälern könnte, aber auch positive Auswirkungen auf Unternehmen hätte, die günstigere Generika produzieren. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, Ralf, aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was denn die Folgen im Gesundheitssektor einer Präsidentin Harris wären.
Ja, erstmal noch mal, glaube ich, wichtig zu betonen, jedes Ding hat zwei Seiten. Das seht ihr gerade sehr deutlich. Und auch jeder Präsident hätte zwei Seiten und unterschiedliche Auswirkungen. Also es ist nie nur so in eine Richtung zu denken. Ja, bei Harris, die unterstützt die Ausweitung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, stärkt und erweitert Obamacare oder will das zumindest, hat Maßnahmen zur Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente im Portfolio, ja, und eine stärkere Regulierung und staatliche Eingriffe. Das könnte die Profitabilität von privaten Krankenversicherungen zum Beispiel verringern, während Anbieter von kostengünstigen Gesundheitsdienstleistungen und auch so Generika profitieren können. Oh ja, was noch? Harris hat sich für Programme wie Medicare for All ausgesprochen und andere sozial orientierte Gesundheitsinitiativen. Schafft sie es wirklich, da eine umfassende Reform zu initiieren in Richtung eines einheitlichen staatlichen Gesundheitssystems, was, Klammer auf, extrem schwierig wird, aber das könnte erhebliche Umwälzungen im privaten Gesundheitssektor verursachen, die ich ehrlich gesagt gar nicht so recht überschaue. Investitionen aber könnten sich stärker auf Bereiche wie Telemedizin verlagern und kostengünstigere Gesundheitslösungen, wenn man es jetzt mal sehr grob schlechtig anschaut, was bei Harris passieren könnte. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch die Anlageklasse der Edelmetalle, vor allem Gold. Wie sieht's denn da aus, Stefanie?
Ja, also da ist in meinen Augen die Wahl des Präsidentschaftskandidaten gar nicht so entscheidend. Gold ist ein Investment in Sicherheit. Kurzfristig tut sich dadurch irgendwelche Präsidentschaftskandidaten oder Gewählt-Präsidenten nichts. Als Inflationsschutz ist Gold ebenfalls nicht so entscheidend, aber langfristig gehört natürlich ein gewisser Anteil von Gold in jedes Depot. Ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach gesagt. 5% ist so die Größenordnung, über die man nachdenken sollte. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen weg von den Präsidentschaftswahlen. Ralf, hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer einen Tipp der Woche außerhalb dieses ganzen Themas?
Ja, ich würde erstmal gerne einen Hinweis zur Anlagestrategie geben. Und der heißt einfach zurückhaltend agieren. Die Börsen haben ja jetzt deutlich korrigiert, jetzt in dem Moment, wo wir diesen Podcast gemeinsam aufnehmen. Aber sie haben auch hohe Erwartungen an die Fed, nämlich dass sie etwa 250 Basispunkte, also 2,5 Prozentpunkte, die Zinsen senkt in den kommenden 12 Monaten. Das ist eine Menge Holz. Und wenn das nicht anlandet, dann gibt's wahrscheinlich erneut Korrekturen. Also wer Gewinne mitgenommen hat oder Kapital hat, dass er jetzt investieren kann, dann sollte er das eher schrittweise tun. Aber es ist ja auch eher schon ein genereller Tipp, den wir immer wieder geben. Ich sehe aber auch nicht, dass aus der Korrektur, die jetzt im Sommer gar nicht so ungewöhnlich ist, oft suchen sich ja die Börsenanlässe, um mal bisschen reinigendes Gewitter zu produzieren. Ich glaube nicht, dass daraus jetzt ein Bärenmarkt wird. Worin investiere ich jetzt außerhalb der Börse? Stefanie, in Kakao. Also warum ja das
Leckermäulchen.
Ja, zumindest in der Hinsicht. Also hier wird das Angebot wegen schlechter Wetterbedingungen einfach in maßgeblichen Anbauregionen, vor allen Dingen in Afrika, absehbar knapper und das lässt die Preise steigen. Da kann man mit einem ungehebelten ETC einsteigen. Das wäre mein Tipp der Woche. Was ist deiner, Stefanie?
Ja, ich komme nochmal zurück auf die USA. Also ich würde mir die US-Tech-Aktien nochmal ganz genau anschauen, wenn sich der Markt wieder etwas beruhigt hat. Dort gibt es ja einige, die deutlich abgestraft wurden. Amazon, Apple, Intel, um nur einige zu nennen. Wer uns zum Beispiel gefolgt ist und unsere Folge 34 zu internationalen Dauerläuferaktien gehört hat, und dem gefolgt ist und seit Anfang März Apple-Aktien im Depot hat, der hat trotz dieses Kursrückgangs einen Wertzuwachs von 14% gemacht bislang. Und deshalb würde ich, wenn die Lage sich etwas beruhigt hat, mir nochmal anschauen, wo Apple gerade steht und dann nachkaufen. Also das wäre mein Tipp für heute.
Ja, ich glaube, das war eine Menge einerseits, andererseits, was wir den Hörern heute geboten haben. Und es wird wohl auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns mit der Wahl in den USA beschäftigen. Aber beim 45. Podcast, der dann Ende des Sommers ansteht, geht es jetzt um ein anderes Thema, was wir uns vornehmen wollen. Wir wollen mal übers Rebalancing sprechen. Also wie Anleger das Depot an Marktbewegungen anpassen sollten. Und in dem Sinne sagen wir fürs Erste und für heute erstmal Tschüss von Ralf, dem Fuchs, und
Stefanie, dem Pferdchen.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft, oder sei mutig.